Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Espresso. Sendung für Konsum, Geld und Arbeit.
Thema heute: Alles wird besser. Auch bei der Cablecom, vielleicht auch nicht. Trotz der Verbesserungen im Cablecom-Kundendienst läuft noch längstens nicht alles rund. Es reicht, wenn man zum Beispiel eine Adressänderung hat. Und das Buff ist perfekt, inklusive Post vom Inkasso-Büro. Ein Beispiel von einer Kundin gerade als erstes. Dann weiter, ein flauer Bauch, dann noch Krämpfe, Übelkeiten, das Ganze für Tage. Grillsaison heisst oft auch Sommergrippesaison. Der Grund, Bakterien, zum Beispiel auf Bulefleisch. Mir sagen, was sie machen müssen, damit Freude am Grillieren untrübt bleibt, auch diesen Sommer. Und in der Rechtsfrage gibt unsere Expertin die Antwort auf die Frage, was machen, wenn man im Laden zwei Preise zum gleichen Produkt findet? Welcher gilt, der höher oder der tiefer? Die Antwort bei uns nach der 8:30. Seit Monaten heisst es bei der Cablecom, man setze alles dran, um den Kundenservice zu verbessern. Dass das bis jetzt aber noch lange nicht in allen Fällen gelungen ist, zeigt ein Beispiel von einer Espresso-Hörerin. Alles wäre so einfach gewesen. Die Hörerin hat zügelt und der Cablecom auch ihre neue Adresse melden. Aus deren Adressänderung hat sie aber neue Verträge, eine dicke Rechnung, Post von einem Inkasso-Büro und einen ganzen Haufen Ärger gegeben. Geschichte von einer Cablecom-Kundin mit Ausdauer, Crispin Zimmermann.
Die Espresso-Hörerin TN ist seit Jahren Kundin bei der Cablecom. TN hat ihren Beruf einen Haufen Kundenkontakt und möchte darum nicht, dass man ihren vollen Namen sagt. Letzten Oktober zieht TN innerhalb von ihrem Wohnort in eine andere Wohnung um, weil sie denkt, es geht am schnellsten, läutet sie gerade dem Kundendienst von der Cablecom an und will der Firma ihre Adressänderung melden. TN erinnert sich zurück und sagt, es sei ihr schon etwas spässig vorgekommen, während der Kundenberater am Telefon gesagt hätte, jetzt müsse sie noch auf das Tonband reden.
Ich habe dann nochmal angefragt, ob das effektiv notwendig ist. Man hat mir die Frage mit Ja beantwortet, das gehöre zum Prozess. Auf dem Bändli musste ich beantworten, ob ich das Abo habe und eigentlich nichts weiteres über meine Adressdaten.
Was sie komisch gefunden hat, weil schliesslich wäre es ja gerade um ihre neue Adresse gegangen. Für TN ist mit dem Telefon- und Kundendienst der Fall erledigt gewesen. Nicht für Cablecom. Einen Monat später, Ende November, hat TN an ihrer neuen Adresse ein Cablecom-Päckchen im Mailkästchen. Dort drauf ist die Adresse zwar richtig, aber der Vor- und Nachname nicht.
Das Ganze war adressiert an eine Person, die nicht ich bin, sondern der Name hat einfach akustisch gleich getönt und der Briefträger hat das natürlich dann als Fehler von der Cablecom gesehen und mir das trotzdem dann im Briefkasten gelegt.
In diesem Päckchen hat es nicht etwa ein Zügelgeschenk von der Cablecom gehabt, sondern zwei nickelnagelneue Modem für Telefon und Internet zusammen mit zwei neuen Verträgen. TN hat zu dem Zeitpunkt also drei Modem zuhause gehabt, ihr altes, ein neues auf ihren richtigen Namen und ein neues auf ihren falschen Namen. Das ist eindeutig ein Fehler, hat TN gedacht und darum das Pack mit den neuen Geräten und einem Begleitbrief der Cablecom wieder zurückgeschickt. Wieder scheint der Fall für TN erledigt, nicht für Cablecom. Die hat den Brief von der TN als generelle Kündigung verstanden und ihr geht komplett das Telefon und das Internet abgestellt. Für die Espresso-Hörerin der Anfang von einem Marathon. Von Dezember bis März versucht sie, die Cablecom-Situation zu erklären. Insgesamt geht es 4 Monate, bis ihr Anschluss wieder tadellos funktioniert. In dieser Zeit erzählt sie ihre Geschichte über 20 verschiedene Cablecom-Mitarbeiter. Ja, jetzt endlich denkt TN, sei der Fall erledigt. Die Cablecom sieht das anders. Durch ein Inkassobüro wird die Firma nicht zahlte Rechnungen in der Höhe von 990 Franken eintreiben. TN wählt darum den direkten Dienstweg und geht persönlich auf Zürich Cablecom-Verwaltung an offiziellen Kundendienstschalter.
Allerdings haben die Personen vor Ort und Stelle an dem sogenannten Service Point fast kein Verständnis gehabt. Das heisst, die Mitarbeiter hat man kaum eigentlich in die Augen geschaut, hat eigentlich im Bildschirm hineingestarrt und ist der Meinung gewesen, sie können keine Elefanten zum Fliegen bringen und ich soll sie doch bitte nicht anschreien.
Erfolglos geht TN heim und probiert es weiter über das Telefon. Als letztes hängen sie 50 Minuten in der Warteschleife, bis sie an eine Stelle verbunden wird, wo ihr wieder nicht weiterhelfen kann. TN ist ratlos und hofft, dass Drohungen durch die Inkasso-Gesellschaft nicht auch noch negative Registereinträge bringen.
Also für mich, ich bin effektiv am Ende von meinem Latein. Wenn man mich jetzt vor einem halben Jahr gefragt hätte, was ich von Cablecom halte, wäre das ganz eine andere Meinung gewesen als jetzt. Also ich bin eine zufriedene Kundin gewesen, bis zu dem Moment, wo ich eine einfache Adressänderung machen wollte per Telefon.
über ein halbes Jahr Ärger für eine Adressänderung. Bei der Cablecom redet man Zitat von einem Fall, den es nicht hätte geben dürfen, und einer Verkettung von Ursachen, die man momentan noch am Abklären sei. Schaut man den Fall von aussen an, so sieht es aus, dass der Auslöser von dieser ganzen Geschichte ein Kundenberater ist, der letzten Herbst der TN wie gewünscht die Adressänderung aufgenommen hat, dazu aber gerade noch zwei neue Abonnements abgeschlossen hat, was sie gar nie hat wollen. Diese Vermutung wird vom Cablecom-Sprecher Hans-Peter Nehmer bestätigt.
Hat eigentlich nur eine Umzugsmeldung bekannt gegeben und bei uns hat dann der Berater einen weiteren Vertrag erfasst und das ist natürlich absolut falsch. Wir sind jetzt da immer am Klären, genau wie das überhaupt stand gekommen ist und wir werden den fehlbaren Mitarbeiter natürlich auch instruieren, dass es so nicht geht.
Bei Anruf Vertragsabschluss. Ohne Einwilligung vom Kunden, dafür mit einer Ladung Problem, wo sich über ein halbes Jahr hinzieht. Fälle wie die von der TN zeigen, dass Cablecom im Kundenservice immer noch Defizit hat. Der Cablecom-Sprecher Hans-Peter Nehmer redet von einem laufenden Verbesserungsprozess und nimmt seine Mitarbeiter in Schutz.
Da gibt es natürlich zwischen den Fällen, die es nicht darf geben, aber die gibt es natürlich auch. Es sind auch Menschen, die da arbeiten und nicht Maschinen. Und das ist ganz klar ein Fehler von unserer Seite. Da hat ein Mitarbeiter einen Fehler gemacht und wir werden das natürlich auch sehr schnell jetzt korrigieren, sodass der Mitarbeiter den Fehler sicher nicht mehr machen in Zukunft.
Wie schnell das Wirrwarr im Fall von der TN gelöst ist, kann man bei der Cablecom nicht sagen. Man will die Kundin aber grosszügig entschädigen, heisst es gegenüber Espresso. Cablecom und Kundenservice. Zwei Wörter, die alle Bord für Schlagzeilen sorgen. Auch wenn der Kundenservice immer noch nicht reibungslos funktioniert, wird Cablecom im Spätherbst von diesem Jahr in die nächste Offensive gehen und mit neuen Internet- und Fernsehangeboten noch mehr Kunden anwerben. Viele Leute winken aber ab, wenn sie nur schon den Namen Cablecom hören. Darum gibt es konzernintern Gedanken, dass man den Firmennamen ändern würde und so bei den Kunden quasi nochmal von vorne könnte anfangen. Der Sprecher Hans-Peter Nehmer.
Also muss grundsätzlich sagen, es ist noch gar nichts entschieden. Das sind Überlegungen, die man da anstellt und es liegt natürlich nahe, weil wir sehr eng ja jetzt auch mit unserer Muttergesellschaft zusammenarbeiten in Holland, wo neue Produkte auch wieder auf den Markt bringen und das bedingt auch, dass wir zuerst natürlich unseren Kundenservice in Ordnung bringen. Und das ist nicht immer ein Versprechen, das wir immer wieder machen, sondern das ist jetzt effektiv auch unser Kernthema, das wir lösen wollen. Und dann allenfalls muss man sich überlegen, wenn die Hausaufgaben gemacht sind, ob wir dann vielleicht eben auch eine Namensänderung werden einläuten und entsprechend dann eben auch neu auftreten.
Es gibt also noch viel zu tun bei der Cablecom. Von der gross angekündigten Serviceverbesserung profitieren lange noch nicht alle Kunden. Und was die Zukunft betrifft, wird es spannend zum Beobachten, ob der Kunde in allfällig neuen Schläuchen nicht wieder der alte Weiser wird.
Spiessrudenlauf bei der Cablecom, der Beitrag von Crispin Zimmermann.
Espresso.
Sie sehen aus wie schlanke, spiralförmige Stäbli. Wer sie im Darm hat, bekommt die sogenannte Sommergrippe, Durchfall und Bauchkrämpfe. Die Rede ist vom Erreger Campylobacter. In den letzten zwei Jahren haben deutlich mehr Menschen den, wie man auch umgangssprachlich sagt, Käfer, obwohl es ein Bakterium ist, verrutscht. Im letzten Jahr ist die Zahl der Patientinnen und Patienten etwa um ein Drittel gestiegen. Gerade letzte Woche hat diese Meldung erreicht, dass die Infektionen mit Campylobacter sprunghaft angestiegen sind. Die Frage dazu, was ist das für ein Bakterium? Warum gibt es so viel mehr Ansteckungen? Im Studio begrüße ich jetzt Roger Stephan, Direktor vom Institut für Lebensmittelsicherheit und Hygiene von der Uni Zürich. Er hat sich intensiv mit dem Campylobacter auseinandergesetzt. Guten Morgen, Herr Stephan.
Guten Morgen, Herr Zeugin.
So viel mehr Infektionen mit Campylobacter in den letzten beiden Jahren. Warum das?
Ja, präzise Antwort auf die Frage und auch den Grund für den Anstieg kann man im Moment und heute noch nicht geben. Es ist eine Krankheit mit einer ausprägten Saisonalität, das heisst, es gibt viel mehr Fälle im Sommer als im Winter. Es ist auch eine Krankheit, die vor allem über Lebensmittel übertragen wird. Der Umgang mit Bullefleisch spielt da sicherlich eine wesentliche Rolle, aber auch andere Lebensmittel können betroffen sein. Den ersten starken Anstieg hat man in den 90er Jahren festgestellt. Es ist dann zu einer Sensibilisierung gekommen, sowohl von den Ärzten, aber auch von der Lebensmittelindustrie. Methoden sind verbessert worden und das hat wahrscheinlich dazu geführt, dass auch viel mehr Campylobacter-Fälle diagnostiziert worden sind. Seitdem ist der Campylobacter etwa dreimal so häufig wie Salmonella. In den Jahren 2005 und 2006 ist es zu einem Rückgang der Campylobacter-Fälle beim Menschen gekommen. Da ist möglicherweise auch auf Diskussion um die Vogelgrippe zurückzuführen, obwohl wir in der Schweiz ja gar nie Vogelgrippe hatten. Aber die ganze Diskussion hat zu einem Rückgang vom Bulle-Konsum geführt. Im Jahr 2007 bzw. 2008 ist es dann aber wieder zu einem massiven Anstieg von Campylobacter gekommen. Gleichzeitig ist aber auch das Vertrauen ins Bullefleisch zurückgekommen und man hat wieder mehr Bulle gegessen.
Jetzt haben wir also die Vergangenheit, die Geschichte vom Campylobacter in der Schweiz angeschaut. Schauen wir ins aktuelle Jahr 09. Erwarten Sie, dass sich nochmal viel mehr Menschen jetzt mit Campylobacter anstecken in dieser Saison?
Auch diese Frage ist schwierig zu beantworten. Es kommt fast ein bisschen an einen Blick in die Glaskugel gleich. Bis in die Woche 24 haben wir eine ganz stabile Situation in der Schweiz. Erst in der Woche 25 und 26 ist es dann zu einem deutlichen Anstieg gekommen. In der letzten Woche, nämlich der Woche 26, haben wir rund 300 gemeldete Fälle gehabt. Im Vergleich zum Jahr 2008 und 2007 sind es nur etwa 180 Fälle gewesen.
Das ist doch ein rechter Anstieg in dem Fall.
Das ist mindestens ein deutlicher Anstieg. Es ist aber auch wieder Sommerzeit, ist möglicherweise auf die Zeit zurückzuführen. Campylobacter hat natürlich vor allem jetzt die Hochsaison, halt auch Hochsaison im Zusammenhang mit der Grillsaison.
Eben, wir haben das Bullefleisch schon mehrmals jetzt erwähnt. Nochmal ganz konkret, Campylobacter hat es also vor allem auf dem Bullefleisch.
Campylobacter kann auf dem Bullefleisch vorkommen. Bullefleisch ist aber nicht das einzige Lebensmittel. Auch in Rohmilch kann Campylobacter gefunden werden. Das Hauptproblem im Zusammenhang mit dem Finden von Campylobacter auf Bullefleisch liegt darin, dass man das Bullefleisch nicht gleich kann kühlen, nicht mit der gleichen Luftgeschwindigkeit kann kühlen, wie beispielsweise Sauenfleisch. Auch bei der Sau kommt Campylobacter vor. Bei dem Kühlprozess von der Sau wird aber Campylobacter durch die Abtrocknung inaktiviert, also abtötet. Beim Bullefleisch kann man nicht gleichartig kühlen, weil sonst die Haut vom Bulle schrumpeln würde und damit das Produkt nicht mehr verkauft werden kann.
An welche Regeln müssen wir uns denn jetzt beim Grillieren halten, dass wir das Bakterium eben nicht verwischen und nachher unter dem leiden?
Ich glaube, grundsätzlich ist wichtig, dass man sich vor Augen führt, dass die Ansteckung, also die Infektion, immer übers Maul läuft. Das führt nicht zu einer Einatmung vom Erreger, sondern es muss immer übers Maul in den menschlichen Körper hineinkommen. Man darf nicht sparen mit Händewaschen. Also man sollte immer die Hände waschen, wenn man rohes Fleisch grundsätzlich berührt, aber vor allem auch, wenn man mit rohem Bullefleisch umgeht. Man sollte auch darauf achten, dass wenn man rohes Fleisch oder rohes Bullefleisch angelangt hat, dass man nachher nicht mit den gleichen Händen beispielsweise Pommeschips isst oder ein Gemüsedip isst, wo man ja dann in dem Sinn nicht mehr erhitzt und damit dann Campylobacter könnte aufnehmen. Gleichzeitig ist es wichtig, dass man beispielsweise das rohe Fleisch und auch das Bullefleisch nicht auf dem gleichen Schneidbrettli schneidet, wie man nachher Salat schneidet. Oder auch, jetzt gerade in der Grillsaison, dass man nicht das Bullefleisch auf dem gleichen Teller zum Grill bringt, wie man nachher auch das grillierte Fleisch nachher wieder zum Gast bringt. Das wäre ein sehr effektiver Weg, um nachher an Campylobacter zu erkranken.
Wenn man jetzt aber vielleicht eben die Vorsichtsmassnahmen nicht alle berücksichtigt oder sonst halt einfach der Campylobacter ins System eindringt, also in meinen Körper, an was merke ich das?
Die Symptomatik, also die Erkrankung, läuft ein bisschen zweiphasig ab. Das erste Symptom ist relativ unspezifisch, es ähnelt an einer Grippe, darum eben auch der Name Sommergrippe. Nachher ist die Symptomatik, also das, was man merkt, relativ spezifisch, nämlich starker Durchfall, in der Regel über mehrere Tage, man geht da davon aus, über 3 bis 5 Tage, und immer koppelt mit starkem Bauchweh. Das ist ganz eine andere Symptomatik, ganz eine andere Klinik als beispielsweise bei den Salmonellen. Bei den Salmonellen steht der Durchfall im Vordergrund. Dort hat man in der Regel aber nicht den starken Bauchweh oder das starke Bauchweh wie bei einer Campylobacter-Infektion.
Also wirklich eine unangenehme Situation über Tage, wie ich gerade gehört habe. Gibt es denn Medikamente gegen die Infektion?
In der Regel braucht eine Campylobacter-Infektion beim Mensch kein Medikament, vor allem kein Antibiotika. Die Krankheit ist sogenannt selbstlimitierend, also die hört nach etwa 3 bis 5 Tagen wieder auf. Es geht einfach darum, in dieser Zeit möglichst den Flüssigkeitsverlust, den man durch den Durchfall hat, zu kompensieren. Das heisst, möglichst viel zu trinken, vielleicht auch Bouillon zu trinken, um den Zucker und den Salzhaushalt im Körper aufrecht zu halten. Es ist unangenehm, es hat Schmerz, es macht Bauchweh, aber in der Regel ist es nicht gefährlich. In ganz speziellen Fällen kann es allerdings gefährlich werden. Da sind aber vor allem sogenannte Risikoleute betroffen, wie ältere Leute, wie Immungeschwächte oder wie Kind, dann ist es angezeigt, wenn man über längere Tage starken Durchfall hat, dass man wirklich zum Arzt geht und auch den Arzt konsultiert.
Informationen sind das vom Roger Stephan, Direktor vom Institut für Lebensmittelsicherheit und Hygiene von der Uni Zürich. Vielen Dank für Ihren Besuch bei uns. Und Hygieneregeln fürs Grillieren und all das, was wir vom Herrn Stephan gelernt haben in Bezug auf die Händewaschen, in Bezug auf das genaue, sorgfältige Umgehen, zum Beispiel mit Bullefleisch, das haben wir zusammengestellt auf einem Merkblatt. Das gibt es zusammengestellt auf dem Merkblatt vom Bundesamt für Gesundheit. Sie finden den Link bei uns auf unserer Internetseite unter drs1.ch. 8:08 und jetzt zu unserer Mittwochsrubrik.
Was stimmt jetzt?
Rechtsfragen. Hörerinnen und Hörer fragen. Espresso gibt Antwort.
Und auch heute beantwortet unsere Rechtsexpertin Doris Slongo eine Frage aus der Hörerschaft. Die kommt heute von der Martha Schön aus Contone im Tessin.
Ich wollte beim Interdiscount ein Computerbildschirm kaufen. Das letzte Gerät seiner Art war am Regal mit 229 Franken angeschrieben. An der Kasse kostete es plötzlich 299 Franken. Ich habe den Verkäufer zwar darauf hingewiesen, dass am Regal ein anderer Preis stehe. Das Schild war jedoch nicht mehr dort angebracht und auch nicht mehr aufzufinden. Schlussendlich kaufte ich den Monitor zum höheren Preis, meldete den Vorfall aber sofort beim Interdiscount. Diese erklärten mir, wenn ein Produkt mit einem beweglichen Preis, zum Beispiel ein Infoschild am Gestell, angeschrieben sei, gelte der Preis, der beim Verkauf verlangt wird. Stimmt das?
Meinung vom Interdiscount ist falsch. Es gilt der Preis, der am Produkt angeschrieben war, egal ob der Preis auf einem Monitor geklebt ist oder auf einem Schildchen neben dem Monitor gestanden ist. Es kommt darauf an, wie der Kunde den Preis wahrnimmt, wenn er die Ware anschaut. Wenn der Verkäufer den Gegenstand mit dem Preis präsentiert, dann ist das eine Offerte vom Verkäufer. Und wenn Frau Schön an die Kasse geht und sagt, ich möchte den Monitor kaufen, dann gilt der Preis, der dann angeschrieben war. Und da kann man nicht einfach zurücktreten. Es sei denn, wenn der Verkäufer sich geirrt hat, massiv geirrt hat über den Preis, zum Beispiel ein Null vergessen hat, indem er 29 Franken angeschrieben hat, anstatt 290 Franken. Das ist etwas anderes. Aber in dem Fall ist der Vertrag mit der Annahme von der Frau Schön an der Kasse eben zustande gekommen. Wenn jetzt Frau Schön einen anderen Preis, der höhere Preis, doch akzeptiert hat, dann hat sie auf den zuerst geschlossene Vertrag verzichtet und wahrscheinlich darum, weil sie nicht können beweisen konnte, dass der Monitor wirklich zum tieferen Preis angeschrieben war. Wenn sie jetzt aber den höheren Preis akzeptiert hat, dann ist das wieder ein Vertrag und von dem kann sie nicht einfach zurücktreten. Sie kann jetzt nicht zum Verkäufer zurück und sagen, sie möchte die Differenz von 70 Franken zurückverlangen. Von dem Vertrag könnte man nur dann zurück, wenn auch der Verkäufer würde sagen, jawohl, ich sehe das ein, sie haben den tiefen Preis zu gut.
Seit DRS-Rechtsexpertin Doris Slongo in der Rechtsfrage heute. Und wenn auch Sie eine Rechtsfrage haben, die für andere Hörerinnen und Hörer auch interessant könnte sein, dann schicken Sie uns die doch ganz kurz und bündig einfach, entweder per Mail. Sie finden den entsprechenden Link für die Rechtsfrage auf unserer Internetseite oder per Post an DRS1 Espresso in 8042 Zürich. DRS1 Espresso 8042 Zürich. Wir wählen aus allen Zuschriften jede Woche eine Frage aus und lassen sie dann von der Doris Slongo beantworten.
Espresso.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.